Heidi, diese Folge wird ein bisschen anders.
Sternenleben wird sich nämlich neu ausrichten. Und zwar folgender Kontext. Ich habe mit Spiritualität 2018 begonnen. Ich habe mit 2016 mit Persönlichkeitsentwicklung begonnen. Ich bin ungefähr die Hälfte meines Lebens in Therapie. Und alle Details dazu findest du in einer früheren Podcast-Folge mit meinem eigenen spirituellen Weg und wie ich meine Expertise aufgebaut habe. Irgendwie so heißt sie. Und all das, all dieser Weg der letzten Jahre beginnt, Früchte zu tragen in meinem Leben. Und da nehme ich dich kurz mit rein. Und du wirst dann auch verstehen, warum ich den Podcast Sternenleben, der den Untertitel Dein Podcast zur Bewusstseinserweiterung, warum ich da heute nicht mehr dahinter stehe. Also, ich bin so richtig in die Spiritualität reingekommen in 2020 mit den ganzen Lockdowns und Co. Und ich bin vor allem über das Segment der Spiritualität reingekommen, das sich mit der Verschwörungsszene deckt. Das heißt, mein Zugang zur geistigen Welt war immer auch gekoppelt an das Böse in dieser geistigen Welt, an die unlichten Mächte, an die Mächte, die die Menschheit unterjochen wollen und die, na, gibt es ja alles Mögliche dazu. Und das hat sich mit meiner Wahrnehmung der Realität sehr stark gedeckt. Was ich damals noch nicht wusste, was mir jetzt im letzten Jahr sehr stark klar geworden ist, ist, dass ich bereits vor meiner Geburt, also bereits im Mutterleib, immer wieder die Erfahrung gemacht hat, diese Welt will mich töten. Es gab zwei konkrete Situationen, die passiert sind, als ich noch ein Fötus war, und die zwei Situationen empfinde ich aus heutiger Sicht als pränatales Traumata. Und dann gab es diverse, es gab dann ein Traumata im Geburtsprozess und es gab dann im Rahmen meiner Kindheit diverse Traumatisierungen. Und all diesen Traumatisierungen, und die sind alle, also die, wo ich wirklich sage, das waren die, die mich am stärksten geprägt haben, sind alle passiert bis ungefähr zu meinem 7. Lebensjahr. Also von Fötus bis ungefähr zu meinem 7. Lebensjahr. Und über ein paar davon war mir schon mein Leben lang klar, dass die passiert sind. Aber der richtig, ich sag mal, heftige Shit ist erst letztes Jahr hochgekommen. Ist ganz konkret erst hochgekommen, nachdem mein Vater gestorben ist. Was, wenn man... Also ich habe meine Therapeutin gefragt, was nicht unüblich ist, dass gewisse Erinnerungen erst hochkommen können, wenn gewisse Beteiligte keine Gefahr mehr bilden. Auf jeden Fall, ich bin in einer Realität aufgewachsen, in der mir immer wieder gezeigt wurde, das Leben ist lebensgefährlich für mich, das Leben ist gegen mich, die Welt ist gegen mich, ich habe hier keinen Platz, ich bin hier nicht gewollt. Und es ist gefährlich, am Leben zu sein. Und so bin ich mein Leben lang durch diese Welt gegangen. Und irgendwann in meiner Teenagerzeit ist das ja dann auch so gekippt oder hat sich das dann so manifestiert in Suizidgedanken, weil ich in meinem Leben null Kontrolle hatte. Ich hatte keinen Raum, ich zu sein, geschweige denn mich auszudrücken. Ich durfte nicht existieren, also ich als Mensch. Ich durfte immer nur in den engen Grenzen existieren, die mir gesetzt wurden von außen. Und das hat mir einfach nie wieder entsprochen. Das heißt, ich durfte nicht existieren, und wenn ich existiert habe, dann war es gefährlich. Dann sind für mich sehr schlimme Dinge passiert. Also habe ich es einfach bleiben lassen, und das ging dann bis ich ausgezogen bin. Bin ich mit meinem ersten Freund zusammengezogen. Dann ist das alles nur noch eskaliert in physischer Gewalt. Habe ich mich da getrennt. Dann habe ich 3 Jahre alleine gelebt. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und dann bin ich mit Anfang, Mitte 20 in diese Beziehung gegangen, die mich die nächsten 10 Jahre sehr geprägt hat. Nur um dann ebenfalls zu erkennen, dass das ein Ort ist, an dem ich nicht existieren darf, an dem ich mich nicht zeigen darf, in dem ich nicht gewollt bin. Das hat sehr, sehr lange gedauert, um das zu erkennen, und ehrlich gesagt habe ich es erst letztes Jahr erkannt. Und ich habe dann begonnen, mich letztes Jahr da rauszulösen, ein Prozess, der demnächst abgeschlossen ist. Und letztes Jahr, als ich begonnen habe, das zu realisieren, so, wo lebe ich hier eigentlich? In was für einem Leben? Was habe ich mir hier eigentlich aufgebaut? Ich bin nur damit beschäftigt, mich zu verstecken, nicht sichtbar zu sein, weil sobald ich sichtbar bin, kriege ich nur auf die Schnauze. Also in dem Fall jetzt nicht wörtlich, sondern da war es dann psychische Gewalt und nicht mehr physische Gewalt. Aber die Quintessenz war dieselbe. Ich darf nicht existieren, sondern es darf nur die Version von mir existieren, die andere in mir sehen möchten. Und jetzt nochmal zurück zu meinem Eingangsstatement 2020, war das noch mein Normal. Es war damals normal für mich, dass die Welt gegen mich ist, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist, dass die Welt mich töten will, dass selbst Menschen, die mir nahestehen, aus Unwissenheit oder wissentlich, ich weiß es gar nicht, aber mir eigentlich immer nur zu verstehen geben, ich darf nicht existieren und schon gar nicht so, wie ich tatsächlich bin. Und dadurch, dass ich in dieser Wahrnehmung Tag ein, Tag aus gelebt habe, bin ich natürlich auch in diese Sparte der Spiritualität gekommen. Natürlich war das für mich dann eine Form der inneren Freiheit, plötzlich an einem Ort Zugang zu haben, an dem es sowas wie Starseeds gibt und wo einem dann gesagt wird, hey, es ist ganz normal, dass du dich hier nicht zu Hause fühlst, weil dann bist du wohl ein Starseed, dann kommst du von Andromeda oder den Plejaden oder sonst wo und dann gehörst du gar nicht hier richtig her, du bist ja gar kein wirklicher Mensch, ne? Oder dann Erdengel, selbes Thema. Es ist okay, wenn du dich nicht wohl in deiner Haut fühlst, weil eigentlich bist du ein Engelswesen und der Körper engt dich ja total ein und lauter solche Sachen. Diese ganzen Konzepte waren ein Ort, in dem ich mich zu Hause gefühlt habe. Und die Leute, die ich in der Szene kennengelernt habe, sind auch ganz, ganz tolle Menschen, die mir dann das Gefühl gegeben haben, es ist okay, ich zu sein. Es ist okay, nicht normal zu sein. Es ist okay, was auch immer, ne? Das war schön und das ist nach wie vor schön und das ist auch etwas, was ich extrem schätze. Und die Kehrseite, die sich über die letzten Jahre dann aber aufgetan hat, war, dass ich mich immer mehr da rein geflüchtet habe. Ich habe immer mehr eine Distanz zum Menschen aufgebaut, mir immer mehr eingeredet, ich bin was Besseres, weil ich bin ja jetzt erleuchtet und ihr seid es nicht. Ihr wisst nicht, was 5D ist. Ihr wisst nicht, was Erwachen ist. Ihr glaubt noch, dass die Regierung gut ist oder das, was auch immer. Weißt du, so diese Schiene bin ich dann gegangen und ich war nicht unbedingt arrogant, aber es war immer etwas in meinem Inneren, das mich dann auch nicht mit Menschen connecten hat lassen, weil das sind ja jetzt nicht Erwachte und die sind ja in einer niedrigen Frequenz, die empfinden ja Scham noch und die empfinden ja noch Angst und ich darf das ja nicht, weil ich muss ja aufsteigen in 5D, weil in 5D, da ist das Paradies und da ist wie heißt das, das goldene Zeitalter und dann bin ich gerettet. Und es hat jetzt relativ lange gebraucht. Ich habe das erst letztes Jahr begonnen, wirklich zu verstehen, dass all das aus meiner Traumatisierung als Kind entstanden ist. Diese Logik der Rettung, jeder kennt das von uns, ne? Der Ritter auf dem weißen Pferd und es ist, ich glaube, viele von uns kennen dieses Prinzip, man erfährt es nur auf unterschiedliche Arten. Manche erfahren es in einer Beziehung, die warten immer auf den perfekten Mann, der sie rettet. Andere in Kindern. Na, wie viele Menschen bekommen Kinder und erhoffen sich dann von den Kindern endlich bedingungslose Liebe zu erfahren und endlich gerettet zu werden, so auf die Art. Andere sehen es in Hunden oder was auch immer. Ich habe es halt in der Spiritualität gefunden. Dieses Prinzip von, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich genug erwache, wenn ich genug hinterfrage, wenn ich genug schlecht finde auch, wenn ich die Matrix genug verurteile, wenn ich aus der Matrix genug aussteige, dann bin ich gerettet, weil dann bin ich in 5D und dann bin ich im goldenen Zeitalter und dann bin ich auch nicht mehr an den Körper gebunden. Wie oft hören wir das in der Szene, wenn du erwacht bist, dann identifizierst du dich nicht mehr mit Leid und mit Schmerz und bist nicht mehr an den Körper gebunden, bist nicht mehr an Inkarnationskreisläufe gebunden. Also es wird ja nicht nur in der spirituellen Szene, sondern in jeder Religion wird ja dieses Prinzip von du hältst dich an X, Y und Z und dafür wirst du von einer höheren Macht gerettet und sobald du gerettet bist, wird alles gut. Du empfindest keinen Schmerz, keine Schuld, keine Scham, kein irgendwas. Du bist nur noch in einem Zustand der Glückseligkeit. Und die Sache ist die, ich glaube daran, dass es das gibt. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es nicht das Erstrebenswerte ist. Es geht nicht darum, gerettet zu werden, genauso wenig wie es darum geht, andere zu retten, sondern es geht darum, sich selbst zu begegnen. Und das ist etwas, was ich 32 Jahre meines Lebens nicht wahrhaben wollte. Weil dadurch muss ich mir Folgendes eingestehen. Rettung ist nach außen orientiert. Ich brauche etwas im Außen, das mich rettet. Ich habe keine Macht darüber, gerettet zu sein, sondern irgendwann bin ich würdig, gerettet zu werden. Es ist eine Position der absoluten Machtlosigkeit. Und wenn es aber um Selbstbegegnung geht, um Selbstliebe, um Selbstakzeptanz, dann ist das eine Position, in der ich nach innen schauen muss. Dann ist das eine Position, in der ich durch meinen Schmerz durchgehen muss, in dem ich lernen muss, mich selbst zu halten, für mich da zu sein, weil es dann doch nicht die eine Person gibt, die das für mich übernehmen kann. Und das konnte ich mir lange Zeit nicht eingestehen, weil es mich mit allem konfrontiert, was ich jahrzehntelang versucht habe zu verdrängen. Damit meine eigenen Traumata aufzuarbeiten. Und letztes Jahr sind Dinge passiert, die ich im vorletzten Jahr nicht kommen sehen habe und die mich in eine Situation gebracht haben, in der ich erkennen musste, ich bin in dem Leben, das ich mir aufgebaut habe, nicht mehr sicher. Ich bin psychisch nicht mehr sicher und diese Form der psychischen Gewalt droht mir, mein Leben zu nehmen. Nicht durch mein Gegenüber, sondern durch mich selbst. Und weil ich einfach so hoffnungslos war. Und es gab zwei Situationen, die dann dazu führten, dass ich erkannt habe, ich muss hier raus. Es ist hier nicht mehr sicher für mich. Ich muss hier raus und ich habe das auch ausgesprochen und daraufhin ist Monate von Kampf in meinen eigenen vier Wänden entstanden. Monate von Terror, Monate von Streitereien. Und es hat einige Menschen gebraucht, dass ich da durch konnte. Und dass ich die Kraft auch aufrechterhalten konnte, diesen Weg zu gehen. Und der Weg ist noch nicht beendet, aber der Weg ist bald beendet. Auf jeden Fall habe ich erkannt, ich konnte im letzten Jahr, als ich wirklich mit der Realität auch konfrontiert war, also die Jahre davor, die Situation war ja dieselbe. Mein Leben war ja davor genau das Gleiche. Diese andere Person in meinem Leben war ja genau die Gleiche. Diese Situation ist nicht erst letztes Jahr entstanden. Letztes Jahr habe ich sie erst gesehen, aber es war schon Jahre davor das Gleiche. Aber warum habe ich es nicht gesehen? Weil ich es nicht sehen wollte. Und weil ich für mich Ablenkungen erschaffen habe. Ich habe Ausbildungen um Ausbildungen gemacht, Meditationen um Meditationen und ich habe immer den Fehler bei mir gesucht und auch immer die Antworten bei mir gesucht. Und ich dachte, wenn ich stark genug bin, wenn ich genug Glaubenssätze aufgelöst habe, wenn ich genug, keine Ahnung, irgendwelche Beziehungsbänder getrennt habe oder in irgendwelche früheren Inkarnationen gegangen bin oder weiß ich nicht was alles, dann wird alles besser, weil das wird einem ja in der Szene versprochen. In der Szene wird ganz, ganz selten gesagt, du musst dir selbst begegnen und deinen Traumatisierungen, Sondern es wird ganz, ganz oft gesagt, du musst nur meditieren, du musst fasten, du musst deinen Körper entschlacken, du musst vegan essen, du musst, weiß ich nicht, ne? Aber alles auf sehr viel, sehr geistige Art und Weise. Du musst Ayahuasca nehmen, du musst deine Chakren balancieren, du musst deine Chakren öffnen. Und verstehe mich nicht falsch, ich glaube daran. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das nicht der Retter ist, sondern es ist ein Baustein, eine Ressource, auf die wir zugreifen können. Aber es wird uns nicht die Arbeit abnehmen, uns selbst zu begegnen. Und uns selbst zu begegnen bedeutet in den meisten Fällen, unseren dunkelsten Orten zu begegnen. In den seltensten Fällen sind es die schönen, lichtvollen, freudigen Ereignisse, die uns von unserem wahren Selbst blockieren, sondern in den meisten Fällen sind es die dunklen Sachen, sind es die Erinnerungen, die weggesperrt sind, an die wir gar keinen Zugang haben, weil sie so schmerzhaft sind, dass wir Angst haben, sie zerstören uns. In den meisten Fällen bedeutet es, sich auf einen langen Weg einzustellen und sich meiner Meinung nach auch professionelle Unterstützung dabei zu suchen, weil wir kommen in unserem Leben immer nur so weit, wie wir bereits gegangen sind. Und jemanden an unserer Seite zu haben, der den Weg schon weitergegangen ist und der weiß, okay, wie kannst du in der Situation dich selbst halten, ohne deinen Verstand zu verlieren und ohne in der Dunkelheit gefangen zu sein, das ist essentiell und war für mich persönlich ein Game Changer und lege ich dir wirklich ans Herz. Wir können nicht vor uns selbst davonlaufen. Und das habe ich auch auf die harte Tour gelernt. Auf jeden Fall komme ich aus diesem Jahr raus mit der Erkenntnis, ich kann nicht mehr zurück. Ich habe es die letzten Wochen wirklich probiert. Ich bin auch noch immer in diversen spirituellen Communities. Und ich sage überhaupt nichts gegen Spiritualität. Ich hinterfrage nur sehr viel aktuell. Und was ich für mich aber festgestellt habe, ich nutze Meditationen, ich nutze Reiki, ich nutze meine geistigen Fähigkeiten, ich kommuniziere mit der geistigen Welt alles, aber nicht mehr so wie früher. Ich mache keine Channelings mehr zum Beispiel oder ich meditiere nicht mehr und bitte in der Meditation darum, dass mir gezeigt wird, was ich wahrnehmen soll. Es hat mir eine lange Zeit, hat mir das sehr gedient und das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht schlecht finde, mache es. Aber ich habe immer mehr gelernt, auf meinen Körper zu hören und mit meinem Körper zu kommunizieren, statt mit irgendwelchen Engelswesen, die da draußen sind. Nochmal, was nicht bedeutet, dass es nicht existiert. Ich glaube nur, dass es im Rahmen der menschlichen Erfahrung irgendwann an den Punkt jedes Menschen kommt, wo er sich selbst begegnen muss. Und das bedeutet, mit allem, was in deinem Körper gespeichert ist. Traumatisierungen sind im Körper gespeichert. Es ist auf Zellebene gespeichert, es ist in den Muskelfasern gespeichert. Es gibt, das kann man gerne recherchieren, Traumatisierungen sind also natürlich hochkomplex, das auch, aber im Grunde runtergebrochen entsteht eine Traumatisierung in dem Moment, wo ein Mensch mit einer Situation konfrontiert ist und er, also zwei Aspekte, das eine ist, er diese Konfrontation nicht voll ausleben kann. Das heißt zum Beispiel, du bist in irgendeiner Form bedroht und dein Körper reagiert mit Freeze, also mit kompletter Versteinerung. Deine Muskeln spannen sich an und du bist unter Schock, du kannst dich nicht mehr bewegen. So, und dein Körper ist komplett angespannt, dein Kiefer ist komplett angespannt, deine Hände, alles komplett angespannt. Das ist ein Schockzustand, wenn dein Körper so viel Adrenalin ausschüttet, dass du einfach in einer Schockstarre bist. Und dann ist diese gefährliche Situation vorbei und du bist dieser Gefahr nicht mehr ausgesetzt. Und dann aber haben wir selten bis nie gelernt, damit umzugehen, diese körperliche Reaktion abzubauen. Sondern meistens gehen wir einfach zum Alltag über. Und was wir aber eigentlich in der Situation machen sollten, ist, den Körper auszuschütteln. Wir sehen das an Hunden und Katzen und Tieren die ganze Zeit. Wenn die in einer Konfrontation sind, spannt sich alles an, dann ist die Konfrontation vorbei und sie schütteln sich. schütteln sich für 2 Sekunden, dann ist das Ding auch durch. Das macht man, damit es aus dem Muskelgedächtnis rausfließt. Und wir als Menschen machen das nicht. Das wurde uns sozial abtrainiert. Kinder machen das noch und irgendwann hören wir auf, ihnen das abzutrainieren. Sei nicht der Zappel-Philipp, zappel nicht so viel. Beweg dich nicht die ganze Zeit. Bleib mal auf deinem Hintern sitzen. Das heißt, wir lernen von Kindheit an, dass Trauma in unserem Körper gespeichert ist und dass es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, Trauma über den Körper wieder abzuschütteln. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass wir oftmals nicht das soziale Umfeld haben, das uns auffängt. Oftmals sind wir mit unseren Traumatisierungen allein gelassen, weil oftmals auch unsere Eltern vielleicht gar nicht anwesend waren. Vielleicht sind Traumatisierungen in der Nacht passiert oder auf Schullandwoche oder wo auch immer oder bei irgendwelchen Bekannten. Manchmal passiert es einfach in Situationen, wo unsere Eltern einfach nicht da sind, um uns zu schützen. Und wir können es dann nicht kommunizieren und wir bekommen dann diesen Rückhalt von unserer Familie nicht. Oder es bekommt die Familie zwar mit, aber die Familie ist selbst emotional nicht reif genug, um uns entsprechend zu halten, sondern dann heißt, Indianer kennen keinen Schmerz oder stell dich nicht so an oder ist hier nichts passiert. Und in dem Moment beginnt Dissoziation, das heißt, uns wird gesagt, das, was wir fühlen, das ist nicht wahr, das darf nicht sein. Also schiebe ich es weg, aber gleichzeitig, ich fühle das ja im Körper, ich fühle ja die Trauer, ich fühle den Kloß im Hals, aber ich darf jetzt nicht weinen, das ist nicht erlaubt, aus welchen Gründen auch immer, verstehe ich ja als Kind nicht. Das heißt, ich beginne mir meine eigenen Gefühle, meine eigene Realität abzusprechen. Und so wird dieses Trauma verstärkt in unserem Körper aufgenommen. Eine Anmerkung an der Stelle, ich habe keine Ausbildung in dem Kontext, das ist jetzt lediglich, was ich mir recherchiert habe, was ich an mir selbst wahrgenommen habe. Das heißt, es ist überhaupt keine allgemeingültige Definition, sondern nur mal, es dient dazu, dich dafür zu öffnen, deinen Horizont so ein bisschen zu erweitern in die menschliche Perspektive. Da will ich eigentlich mit dieser Podcast-Folge hin. Das heißt, bei mir sind viele, viele Themen letztes Jahr hochgekommen, die ich unter anderem unter dem Deckmantel der Spiritualität mir nie angeschaut habe. Ich habe mir das einfach nie erlaubt, weil es reicht ja, wenn ich jetzt hochfrequent bin, es reicht ja, wenn ich täglich eine Stunde meditiere, es reicht ja, wenn ich mit ganz vielen aufgestiegenen Meistern und irgendwelchen feinstofflichen Räten und auf irgendwelchen Planeten herum geistere, das reicht ja, dann komme ich in 5D und sobald ich in 5D bin, bin ich erlöst. Ich muss ja nicht in den Deep Shit hinunter, weil der Deep Shit, der ist ja sowieso böse, weil der will mich ja in 3D halten und da will ich ja gar nicht hin. Von dort will ich ja fliehen, ne? Von dort will ich ja flüchten. Und das ist die Realität, die ich mir die letzten Jahre gebaut habe, bis letztes Jahr eben alles komplett auseinandergefallen ist. Und letztes Jahr im Oktober. Ich weiß nicht, ob ich das in einer Podcast-Folge thematisiert habe. Falls nicht, hier jetzt kurz zum Kontext. Letztes Jahr im Oktober war ich bei einer Pilgerreise. Bei einer Bus-Pilgerreise nach Medjugorje. War für sich ein Erlebnis sondergleichen. Ich würde es nur bedingt empfehlen, aber das ist ein anderes Thema. Wenn du Interesse an Medjugorje hast, kannst du mir gerne nochmal schreiben. Hier im Podcast will ich die Ausfahrt jetzt aber nicht nehmen. Es ist so, was ich dort, also für mich. Jetzt nochmal, ich bin mit einem Mindset in die spirituelle Szene gegangen, dass die Welt mich töten will, dass die Welt ein böser Ort ist. Das heißt, ich bin in diese Gemeinschaften in der Spiritualität gekommen, die auch permanent gepredigt haben, die Kirche ist böse, die Kirche ist satanisch. Und das siehst du an den Symbolen und an den Techniken und an diesem ganzen Katalog an Dingen, die beweisen, dass die Kirche satanisch ist. Und wo auch permanent gepredigt wurde, geh ja nicht da rein, weil dann bist du eine verlorene Seele und dann ist es ganz, ganz schwer, dass du in 5D kommst. So, und weil ich in diesem Brainwash die ganzen Jahre über war und weil ich aber über Medjugorje nicht recherchiert habe, das heißt, ich wusste es, ich hätte es wissen müssen, ist mir schon klar, ich wusste es trotzdem nicht, dass das Ganze natürlich von der katholischen Kirche ausgeht. Habe ich mich dann dort in einer Situation wiedergefunden, in der zum Beispiel über dem Bett im Hotel ein Kruzifix gehangen ist, also ein Kreuz, auf dem Jesus mit der Dornenkrone blutend aufgehängt wurde. Meine erste Reaktion war, dieses Kreuz runterzunehmen, es ging aber nicht, weil es festgeschraubt war. Das heißt, ich bin dort reingekommen und für mich war das ein satanischer Ort. Für mich war das ein Ort, wo ich mir dachte, Scheiße, wenn ich jetzt hier bleibe, ist meine Seele verloren und niemand kann mich retten. Das war letztes Jahr im Oktober erst. Und so bin ich durch diese Pilgerreise gegangen. Und der erste und der zweite Tag waren die Hölle für mich. Wie passend der Begriff. Aber ohne Spaß, Ich habe richtig Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt vor diesem Menschen. Ich habe Angst gehabt, in diese Kirche zu gehen oder an irgendeinem Gottesdienst teilzunehmen oder. Und ich meine, ich muss dazu schon sagen, ganz unbegründet ist die Angst nicht, weil es ist einfach der nächste Brainwash, der dort passiert. Das ist ein anderes Thema. Aber für mich war es einfach nur so, das ist der dunkelste Ort, das ist der gefährlichste Ort, an dem ich jemals war und so weiter. Und es kam aber schon am ersten Tag innerlich, weil ich mich so gefragt habe, warum bin ich hier, wenn ich doch permanent so geführt bin und wenn alles im Leben aligned ist, wie kann ich dann an so einem gefährlichen Ort landen? Und das passt ja alles nicht zusammen. Ich war komplett verzweifelt. Und einer der Sätze, der in meinem Inneren kam, war, weil ich lerne, auch am dunkelsten Ort mein eigenes Licht erstrahlen zu lassen. Und ich habe den Satz nicht verstanden. Aber am nächsten Tag, und das war lustigerweise genau mein 33. Geburtstag, hat sich das Ganze nur noch mehr zugespitzt. Diese ganze Beterei und diese ganzen Kreuzgänge, ich bin noch nie in meinem Leben den Kreuzgang gegangen. Ich bin nicht römisch-katholisch aufgewachsen, ich kannte das alles nicht. Ich bin katholisch aufgewachsen, aber halt nicht römisch-katholisch. Und sich da 3000 Mal am Tag als Sünder zu bezeichnen und Maria rette uns und weiß ich nicht. Ey, das war so beklemmend für mich. Für mich war das einfach gefährlich dort. Es war ganz, 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 ganz schier. Und ich weiß, ich bin an meinem Geburtstag am Nachmittag, gab es so eine Pause vom Programm her, so eine Stunde oder so. Ich bin auf meinem Hotelzimmerbett komplett verzweifelt gesessen. Ich habe nicht gewusst, wie komme ich hier raus. Ich meine, ich bin irgendwo in Bosnien, ich bin sogar außerhalb der EU. Ich kann ohne dieses Busunternehmen sehr, sehr schwer wieder zurück nach Wien. Was mache ich hier? Ich bin abhängig, ich bin gefangen, ich bin an diesem dunklen Ort gefangen. Jeder hier ist mein Feind, alles, was hier gemacht wird, ist satanisch. Ich war komplett fertig. Und ich sitze dort auf dem Bett und ich war so richtig in Rage, in dieser Angstrage aber. Und ich habe versucht zu meditieren, weil es war der einzige Zufluchtsort, den ich hatte, war halt in meiner Meditation. Also setze ich mich hin und habe Musik in den Ohren und mein Gedankenkarussell ist irre gelaufen. Ich habe keinen Gedanken fassen können. Ich habe nichts sehen oder wahrnehmen können. Ich war nur in dieser Angst. Und von einer Sekunde auf die nächste war alles still. Es war einfach alles still, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Und ich habe plötzlich in meiner Herzgegend, heute weiß ich, es war das höhere Herz, es war die Thymusdrüse im Endeffekt, es ist ein Licht aufgegangen in meinem Inneren. Es hat einfach gestrahlt und dieses Licht hat mich komplett eingenommen. Und es war Frieden. Ich hatte keine Angst mehr, ich hatte keinen Schmerz, ich hatte keine Bedenken. Es war alles komplett klar und es war alles komplett ruhig und still und in Harmonie. Und es war einfach eines der schönsten Gefühle, das ich jemals hatte, wenn nicht sogar das schönste. Und es kam von einer Sekunde auf die nächste und ich sitze da und ich bin in diesem Zustand, ein paar Minuten, nicht lange, ein paar Minuten oder so. Und irgendwann mache ich die Augen auf und dieser Zustand hält noch immer an. Und es war wirklich so dieses Erwachen. Es war das erste Mal, dass ich mich wirklich erwacht gefühlt habe, so wie es in all diesen Schriften beschrieben ist, dieser Moment des absoluten Erwachens. Und damals dachte ich, es ist der Moment, wo Gott dich erlöst, den du so oft im Christentum hörst. Ne? Also es gibt so viele Reels von Leuten und YouTube-Videos von Leuten, die von der Spiritualität ins Christentum wechseln, weil sie von Gott errettet wurden, weil sie von Jesus erlöst wurden. Und ich dachte, einfach nur aufgrund des Kontexts, in dem ich mich damals befunden habe, ich dachte, scheiße, das ist jetzt passiert. Scheiße, die spirituelle Szene ist teuflisch und ich bin dort in Gefahr und Kristalle sind teuflisch und Reiki ist teuflisch und alles ist teuflisch und das einzig Wahre ist Gott und ist die katholische Kirche, weil die hat mich jetzt gerettet, die hat mir jetzt mein Herz eröffnet, die hat mich jetzt erlöst von all meinem weltlichen Schmerz und jetzt bin ich erlöst. Und ich bin innerhalb von Sekunden von dem Brainwash der spirituellen Szene in den Brainwash der christlichen Szene gewechselt. Gratuliere. Ich habe es damals aber nicht gecheckt. Und ich dachte mir, okay, und jetzt muss ich mich an die Regeln der katholischen Kirche halten. Ich muss jetzt den Rosenkranz beten und ich muss jetzt die Beichte ablegen. Habe ich übrigens nicht gemacht. Im Endeffekt habe ich die Beichte nie abgelegt. Ich habe noch nie in meinem Leben gebeichtet. Ich finde das noch immer sehr schräg, aber anderes Thema. Ich dachte, ich muss die Bibel lesen. Ich habe die Bibel dann auch begonnen zu lesen. Also eine Bibel, die ich empfehlen kann, ist A New Testament von Tal Hausig, glaube ich, heißt er. Aber ich empfehle dieses Neue Testament nur deswegen, weil es viele frühchristliche Texte beinhaltet, die aus der offiziellen Bibel zensuriert wurden. Es beinhaltet auch das Evangelium nach Maria Magdalena und sowas. Also wenn man sich eine Bibel durchlesen will, dann am ehesten noch das. So, auf jeden Fall, ich habe, und ich komme echt vom Hundertsten ins Tausendste gerade. In diesem New Testament gibt es ein alternatives Evangelium nach Johannes und es gibt in diesem, genau, also das Evangelium nach Johannes in der offiziellen Bibel ist die Apokalypse, ne, der Untergang der Menschheit und nur die, die das Mal Gottes auf der Stirn tragen, werden erlöst und die, die das Mal des Teufels auf der Stirn tragen, die werden verdammt und das Thema findet sich in der spirituellen Szene ja wieder rund um die bekannte Impfung. Da ist ja auch so dieses Thema, dass alle, die diese bekannte Impfung haben, das Mal des Teufels in sich tragen und nicht mehr erlösbar sind. Spoiler, ich habe besagte Impfung. Spoiler, glaube ich, dass ich verdammt bin? Nein. Spoiler, habe ich aber genauso meine spirituellen Fähigkeiten, bin ich genauso rein wie Leute, die diese bekannte Impfung nicht haben? Ja. Aber anderes Thema, ich weiß. Aber das nur mal am Rande, um es auch mal adressiert zu haben. Auf jeden Fall, in diesem, also das ist halt die Apokalypse und es gibt aber ein alternatives Evangelium nach Johannes. Das Evangelium nach Johannes ist ja eine Vision, die Johannes von Jesus nach dessen Kreuzigung erfahren hat. Jetzt ist es aber auch noch wichtig zu verstehen, dass diese ganzen Evangelien aus der, also Evangelium nach Johannes, Evangelium nach Lukas, nach Matthäus und so weiter, diese Evangelien wurden nicht von den Aposteln verfasst, sondern diese Evangelien sind Niederschriften von Jüngern der Apostel und wurden irgendwas zwischen 70 und 150 nach Christus verfasst, auch die offiziellen. Das heißt, die Bibel ist im Endeffekt nie direkt von Jesus gekommen, noch nicht mal direkt von seinen Aposteln, sondern die Bibel ist die Niederschrift von Hörensagen von Jüngern der Apostel. Muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf jeden Fall gibt es ein zweites Evangelium nach Johannes, das 1945 in Ägypten, in Amman, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Da wurden verschollene Texte gefunden und die wurden dann historisch begutachtet und manche davon als authentisch bezeichnet. Auf jeden Fall in diesem alternativen Evangelium gibt es auch ein alternatives Genesis. Das Genesis ist das erste Kapitel der Bibel und beschreibt, wie die Erde entstanden ist. Und in diesem alternativen Genesis, das heißt in dieser alternativen Schöpfungsgeschichte, wird beschrieben, dass Sophia, also das, was wir in der Szene als Christ Sophia bezeichnen, Sophia the Dragon Tribe und so weiter, Sophia spielt in dieser alternativen Schöpfungsgeschichte eine zentrale Rolle. Und zwar in dem Sinn, dass es wird halt beschrieben, wie die Urquelle entstanden ist, was aus der Urquelle ausgetreten ist. Es gibt so ein paar Schritte davor. Okay, wird alles beschrieben. Aber dann wird beschrieben, wie Sophia, es wird so beschrieben, dass der Schöpfer vorsieht, dass Schöpfung immer aus dem Gleichklang von männlicher und weiblicher Energie entsteht. Dass Schöpfung nicht nur aus dem Weiblichen, nicht nur aus dem Männlichen entstehen darf. Und Sophia wollte dann ein Wesen erzeugen, und ihr männlicher Counterpart hat dem nicht zugestimmt. Er fand die Idee nicht gut. Und Sophia hat sich dann darüber hinweggesetzt und im Geheimen ein Wesen erschaffen, nur aus sich selbst, ohne den männlichen Counterpart. Und dieses Wesen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, wird im alternativen Genesis so beschrieben, wie wir im herkömmlichen Sinne den Teufel verstehen. Und dieses Wesen fühlt sich nie vollkommen, weil es auch nicht aus der Vollkommenheit erschaffen wurde, sondern nur aus der Ignoranz Sophias. Und ja, wir reden hier von Sophia Christ. Und es wird dann so beschrieben, dass dieses Wesen nicht damit klarkommt, dass es ein Aussätziger ist, dass es versteckt wird, dass es nicht existieren darf und so weiter und so fort. Und daraufhin hat dieses Wesen eine Welt erschaffen aus sich heraus, die ihn anbetet. Das heißt, eine Welt, in der er als das Höchste wahrgenommen wird und diese Welt ist die Erde. Und der Mensch, ne, hat dann aus sich den Menschen erschaffen, damit er ihn anbetet. Und einer der Sätze, die er sagt, ist irgendwie so auf die Art: Ich bin ein eifersüchtiger Gott und du sollst keine Götter neben uns haben. Und wem das bekannt vorkommt, gratuliere, Das ist ein Satz, der aus einer der Weltreligionen stammt und das ist nicht das Christentum. Auf jeden Fall, das ist eine ganz, ganz andere Schöpfungsgeschichte, als sie im klassischen Sinne ist. Diese Form der Geschichte deckt sich schon ein bisschen mehr mit Schöpfungsgeschichten, die wir aus der spirituellen Szene kennen. Aber am erschreckendsten fand ich den Sophia-Part, dass wir hier von derselben Sophia sprechen, die wir auch aus der spirituellen Szene kennen. Dass hier Sophia, und ich meine, die Geschichte von Sophia wird dann schon zu Ende erzählt. Sophia hat irgendwann ihren Fehler erkannt, hat versucht, die Menschheit zu retten, indem sie ihrem Sohn überredet hat, jemanden namens Jesus zu erschaffen. Der Sohn hat Jesus erschaffen. Jesus fungiert aber wie eine Art trojanisches Pferd. Jesus ist Christ Michael. Christ Michael ist der Schöpfer unseres Universums. Und Jesus soll dann die Menschheit vor diesem, ich sage mal Teufel, aber einfach nur, weil mir der Name nicht mehr einfällt, das ist nicht das Wort Teufel, das verwendet wurde, aber egal. So ist das Ganze dann verwoben. Und auf jeden Fall, Sophia erkennt ihren Fehler, geht zu Gott, bittet um Gnade. Ihr wird diese Gnade gewährt, aber um das Ungleichgewicht, das sie ins Universum gebracht hat, auszugleichen, hat sie eine gewisse Form der Wiedergutmachung zu leisten und da ist sie jetzt noch immer dabei zu leisten. Irgendwie so auf die Art geht das. Ich habe mich dann damit beschäftigt, weil ich möchte wieder zurück zur eigentlichen Geschichte des aktuellen Podcasts gehen. Das war dann so die Realität, in der ich im Herbst 2023 gelebt habe und es hat auch dazu beigetragen, dass ich komplett verwirrt war. Ich habe mich in mir komplett entwurzelt gefühlt, weil auf der einen Seite durch diese Art von Erwachen, das ich in Medjugorje erfahren habe, habe ich die Welt nicht mehr als meinen Feind gesehen. Es war interessant, weil in diesem Moment, wo dieses Herz aufgegangen ist, ich habe zum ersten Mal Selbstliebe empfunden. Ich habe zum ersten Mal wirklich Liebe empfunden. Ich habe wirklich Dankbarkeit empfunden, ohne dass ich mich jetzt hinsetzen muss und sagen muss, ich bin dankbar für X, Y und Z, sondern es war einfach da. Es war ein natürlicher Zustand, den ich nicht hervorrufen musste. Es war, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich an was anderes gedacht habe. Genau, was auch passiert ist, ich habe keine emotionale Bindung mehr zu meinen Kindheitstraumatisierungen gehabt. Das war das Bemerkenswerte an dem Ganzen. Ich mache ja regelmäßig Spinal Energetics Sitzungen bei Tracy und damals halt auch, also mit Spinal Energetics habe ich im September 2023 angefangen und wir haben damals an den sexuellen Kindheitstraumata gearbeitet. Und es war ein harter Brocken und es ging wirklich, wirklich, ich sag mal, schwer voran damals. Und nachdem ich in Medjugorje war, wir sind unterschiedliche Themen durchgegangen aus meiner Kindheit und haben da unterschiedliche Themen abgetragen. Und ich komme aus Medjugorje zurück und bin in einer Session mit Tracy. Die hat irgendwie so 2, 3 Tage nach meiner Rückkehr, war die eingetaktet. Und ich sag so zu Tracy, also auf Englisch, aber egal, so, es tut mir leid, ich finde keinen emotionalen Zugang mehr zu meinen Kindheitstraumatisierungen. Ich weiß, dass sie passiert sind, ich erkenne sie an, ich beschönige nichts, aber ich kann mich nicht mehr in diese Identität hineinversetzen des Kindes, dem das passiert ist. Ich schaff's gerade irgendwie nicht mehr. Dann habe ich Tracy gesagt, sie weiß nicht, was passiert ist, aber sie nimmt mich als ganz anderen Menschen jetzt wahr. Und wir haben dann die Sitzung für irgendwas anderes genutzt. Die nächste Sitzung, die wir dann gemacht haben, die haben wir dazu genutzt, an meinen sexuellen Traumata aus meiner Teenagerzeit zu arbeiten. Das war nochmal ein kompletter Gamechanger, diese Schicht an Schutzschild abzutragen, möchte ich schon fast sagen, die ich mir als Teenager wachsen habe lassen, um mich vor solchen Übergriffen zu schützen. Und dann war das alles so, na, dann war Weihnachten, dann war überhaupt so diese Zeit zwischen den Jahren, wo sich eh kein Mensch mehr auskennt, was überhaupt los ist. Und dann hat es dieses Jahr be wieder begonnen und ich habe nicht mehr gewusst, wer bin ich und woran soll ich glauben. Diese ganzen, in dem Moment, wo meine Programmierung, dass die Welt mich töten will, weggebrochen ist, in dem Moment ist auch mein Zugang zu dieser Spiritualität weggebrochen. Es hat seinen Sinn nicht mehr erfüllt. Ich habe das nicht mehr gebraucht. Und dadurch wusste ich auch nicht mehr, okay, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Also der Platz, den ich mir in der Szene erarbeitet habe, zu dem bekomme ich keinen Zugang mehr. Und gleichzeitig aber auch dieses Christentum, ne? Ich hatte dann Konflikte mit Menschen aus Medjugorje, die mir auch wieder klar gemacht haben, okay, ich kann jetzt glauben, woran ich will, aber Menschen, die in der katholischen Kirche sind, sind großteils von Ignoranz gestraft. Also da gibt es nichts außerhalb ihres Weltbildes. Und wenn du ihrem Weltbild nicht entsprichst, bist du des Teufels und bist du verloren und musst du gerettet werden. Also ich bin einfach nur noch, es gab nur noch Menschen, die mich retten wollten. Es war einfach nur noch absurd. Und ich wusste nicht mehr, wo ich hingehöre. Ich bin auch aus anderen spirituellen Communities ausgetreten, weil mir zu oft das Gefühl gegeben wurde, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Und ich brauche das nicht mehr. Also wirklich im Sinne von, ich habe nicht mehr das Bedürfnis, mich mit Menschen zu umgeben, die mir ein schlechtes Gefühl geben. Und ich habe auch nicht mehr das Bedürfnis, mir selbst einzureden, dass ich das Problem bin, wenn ich mit diesen Menschen nicht klarkomme. Sorry, sehe ich nicht mehr so. Wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, dann habe ich das Recht zu gehen. Und ich muss nicht 3 Wochen darüber reflektieren und 2-mal täglich meditieren, um den Fehler bei mir zu suchen. Wenn ich mich mit dir nicht wohlfühle, ja, dann gehe ich halt einfach. Ich muss mein Gegenüber nicht von mir überzeugen. Ich muss nicht gesehen werden. Ich muss nicht angenommen werden. Ich darf einfach gehen. Das habe ich mir vorher noch nie erlaubt. Und du merkst langsam, wie sehr sich in mir die letzten Monate was verändert hat. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was macht das mit Sternenleben? Sternenleben wurde aus der Intention heraus geboren, dass ich mein Bewusstsein erweitern wollte, dass ich im Zuge dessen auch andere dazu inspirieren wollte, ihr Bewusstsein zu erweitern. Und ich bin, ich glaube, eine der meistgehörten Folgen am Podcast ist, bin ich ein Sternenwesen? Und es ist mit Abstand die meistgehörte Folge. Oh. Sorry, ich musste gerade was trinken. Ich glaube, das war Folge 11 oder sowas. Oh, ganz am Anfang. Und das zeigt aber auch, welche Menschen dieser Podcast anzieht. Und das ist vollkommen verständlich, weil das war die Person, die ich die letzten Jahre war. Aber das letzte Jahr hat mich in eine Position gezwungen, in der ich dazu gezwungen war, mir selbst zu begegnen. Meinen Schatten, meinen tiefsten Aspekten, den Dingen, die ich weggesperrt habe und die ich absolut nicht mehr im Bewusstsein hatte, den Dingen, die ich an mir selbst hässlich finde und verabscheuenswürdig und verurteilenswürdig, bin ich genauso begegnet wie allem anderen. Und nur dadurch hat sich mein Herz geöffnet. Und ich erkenne jetzt, dass dieser ganze, ich sag mal, Ausflug in die spirituelle Szene für mich eine Flucht vor mir selbst war. Nochmal, ich sage in keinster Weise, dass das nicht real ist. Ich sage in keinster Weise, es gibt keine Starseeds oder es gibt keine Engel, würde ich nie sagen. Ich glaube daran, dass es das gibt. Woran ich aber nicht mehr glaube, ist, dass der Schlüssel zu meiner Erlösung ist. Ich glaube nicht mehr, dass irgendein Engel vom Himmel steigt und mein Leben plötzlich mit so einem Zauberstab richtet und ich muss nichts mehr tun. Ich glaube nicht, dass das Erwachen ist. Ich glaube nicht, dass das Erlösung ist. Ich glaube nicht, dass es dieses magische, irgendein himmlisches Wesen legt einen Schalter um und plötzlich bin ich gerettet, dass das Spiritualität ist, sondern das ist Flucht. Und ich war auf der Flucht vor mir selbst. Erkenne ich jetzt heute auch. Auf jeden Fall, dadurch, dass dieser Podcast mit dieser Intention gestartet wurde, hier ist ein Knick, hier ist ein Cut, ganz ehrlich, Leute. Ich werde dieses Narrativ nicht mehr füttern, weil ich es nicht mehr kann. Weil ich mich damit nicht mehr identifizieren kann, mit dieser Weltanschauung, weil ich sie einfach nicht mehr teile. Weil ich mir zu sehr selbst begegnet bin, um mich in diese Realitäten zu flüchten. Ich kann es einfach nicht mehr. Und es tut mir leid, wenn du diesen Ort als Space gesehen hast, der dich damit nährt. Es tut mir wirklich leid, wenn ich dir das praktisch wegnehme. Ich hoffe aber, dass es ein Podcast werden kann zur Selbstbegegnung. Dass Sternenleben nach wie vor existiert, aber nicht mehr als Podcast zur Bewusstseinserweiterung, sondern als Podcast zur Bewusstseinsvertiefung. Es geht nicht darum, dass wir höher, weiter, schneller gehen, sondern darum, dass wir tiefer, intensiver und ehrlicher zu uns selbst werden und in uns reingehen, statt nach außen hingehen. Den Spieß umdrehen praktisch. Das heißt, dahin wird der Podcast führen. Und es gibt ein zweites Ventil, in das sich das Ganze entladen hat, nämlich den Podcast mit Chrissy. Wir haben mit Anfang Jänner einen gemeinsamen, also Christina Hausauer und ich, eine sehr, 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 sehr gute Freundin von mir, wir haben einen Podcast gestartet, der nennt sich Reality of Spirituality, wo wir beide diese Form der Perspektive teilen zu unterschiedlichen Aspekten der spirituellen Szene. Wir gehen ziemlich hart mit der spirituellen Szene ins Gericht und es ist aber vor allem ein Ort, an dem wir unsere Erfahrungen teilen, um damit einen Ort für dich zu eröffnen, dass du dir erlaubst, dir selbst zu begegnen, mit allem, was dazugehört. Und diese Stimme, dieser Brainwash aus der Szene, dass wir alle nicht gut genug sind, dass wir alle nicht richtig sind, dass wir zu weltlich sind oder was auch immer, dass das immer leiser wird. Und was lauter wird, soll deine eigene Stimme sein. Egal wie schräg sie sich anhört und egal, ob sie in irgendeine religiöse oder spirituelle Kiste packt oder nicht. Es ist nicht wichtig, ob wir in eine Box passen oder nicht, weil jeder ist seine eigene Box und meine Zeit der Bewusstseinserweiterung, ja, ist sicher nicht abgeschlossen, aber es liegt nicht mehr in meinem Fokus, sondern in meinem Fokus liegt die Bewusstseinsvertiefung, das, was ich bereits habe, zu vertiefen und mir selbst dadurch zu begegnen. Ich hoffe, das hat dich irgendwo abgeholt, das hat dir in irgendeiner Form ein Gewicht von den Schultern genommen, dass du bedingungslos so sein kannst, wie du tatsächlich bist. Und auch diesen Ort gibt es für uns Menschen. Ich liebe dich.